Bei der Aktion Sauberhaftes Obertshausen haben wir gestern Obertshausen gereinigt. Alles ist sauber, alles ist rein. Einen halben Tag lang war eine ganze Reihe an Menschen auf den Beinen, um Schmutz und Müll wegzuräumen. Wie sauber ist unsere Seele? Wie rein ist unser Herz? Vermutlich sind wir uns einig darüber, dass wir eine Menge Dreck am Stecken haben. Oder andersherum gefragt, wie ich sehe, habt ihr fast alle eure Haare heute früh in Ordnung gebracht. Was ist mit eurem Herz? Wie sieht's in eurem Herzen aus? Ralf Richter hat in der letzten Zeit über gesunden Glauben gepredigt. Unser Herz ist die zentrale Stelle für geistliche Gesundheit. Hören Sie sich die Predigt nochmal an. Ich habe das in Vorbereitung auf diese Predigt getan. Es ist interessant, wie viel man beim zweiten, dritten Mal hören, scheinbar das erste Mal hört. Gedanken und Impulse aus Ralf Richters Predigten, von Thomas Mayer-Haugwitz und von Manuel Becker greife ich heute auf und führe diese weiter. Lassen Sie sich mal überraschen. Ich richte mich dabei in erster Linie an Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen. Wenn es nicht auf Sie zutrifft, lehnen Sie sich zurück, schauen Sie zu. Alle anderen schnallen sich besser an. Heute geht es um das Thema Liebe. Ja, haben wir alle schon öfters gehört. Es beschäftigt uns. Vielleicht hängt es uns auch zu den Ohren raus. Vielleicht sind Sie auch enttäuscht. Kirche, schon wieder Liebe. Vielleicht empfindet ihr das Thema als abgegriffen. Es berührt mich nicht mehr. Es ist abgenutzt. Ich möchte gerne anhand von dem doppelten Liebesgebot, so wird es genannt von Jesus, Liebe aus verschiedenen Blickpunkten beleuchten. Jesus wurde damals von einem Gesetzeslehrer gefragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Er war vielleicht ein bisschen verwirrt. Die Juden waren ja recht gut darin, viele Regeln und Gebote zu entwickeln, zu definieren und dann auch peinlichst genau auf deren Umsetzung zu achten. Also fragt er ihn, was ist denn das Wichtigste? Und Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Gottes Wesen ist Liebe. Gott ist Liebe. Darauf konzentriert er sich. Das zeichnet ihn aus. Und wenn wir die verschiedenen Eigenschaften Gottes wie Zwiebelschalen abpellen, bleibt am Ende die Liebe übrig. Die Liebe ist der Kern. Gott hat sich entschieden zu lieben. Mir ist jetzt klar, dass das für euch nichts Neues ist. Das habt ihr schon öfters gehört und wahrscheinlich die meisten akzeptieren, dass ich diese Liebe Gottes brauche, um wieder in Kontakt mit Gott zu treten. Diese Beziehung werde ich nicht aus eigener Kraft unterhalten und pflegen können. Ich bin immer wieder auf die Liebe Gottes angewiesen. Aber inwieweit leben wir aus dieser Liebe? Inwieweit ist sie der Treibstoff für unser alltägliches Handeln? Ich habe den Eindruck, dass manche Aktivitäten lebe ich aus meiner Kraft, aus meiner Liebe. Manche Dienste in dieser Gemeinde tun wir aus uns heraus. Hin und wieder stoße ich dabei an meine Grenzen. Ich bin eben nicht an diesen Liebesstrom Gottes angebunden. Ich bin nicht immer eingeklinkt. Ich habe meine Motive. Und da ist die Reihenfolge auseinandergeraten. Ich habe eine Idee, ich gerade in Aktion und finde dann vielleicht einen Bibelvers und sage, ja klar, das hat Gott schon immer so gewollt. Kann gut sein, dass das so ist. Aber oftmals geht es um eine andere Reihenfolge. Und das hat Thomas ja sehr deutlich gemacht, indem die Stimme Gottes als Navigationssystem, als Beispiel diente. Hören auf Gott, er hat das Ziel und ich lasse mich von ihm leiten, von ihm lenken, bleibe in der Verbindung, in den Kontakt mit ihm. Josephine hat vorhin aus 1. Korinther 13 oder das Kapitel 13 vorgelesen. Und das ist ein Kapitel, aus dem häufig bei Hochzeiten vorgelesen wird. Romantisch, vielleicht verklärt, passt dieser Text sehr gut. Auf diese Art der Liebe möchte ich heute nicht so sehr eingehen. Und zwar, weil wir sie, glaube ich, schon oft gehört haben und weil wir auch genügend Anwendungsfelder kennen. Indem ich auf Gott höre, mich nach seinen Plänen und seinen Zielen ausrichte, nimmt er den ersten Platz ein. Und damit erwidere ich seine Liebe. Das ist der erste Teil des Liebesgebotes. Und wenn Jesus zwei Gebote nennt, kann ich es aber doch nicht in der Umsetzung trennen. Ich kann das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Wie kann ich Gott lieben und meinem Nachbarn hartherzig begegnen? Oder meinen Partner lange grollen oder schmollen? Wie kann ich Gottes Gegenwart erleben, die vorbehaltlose Liebe erfahren, ohne festzustellen, dass mein Leben wertvoll ist, dass ich wertvoll bin, dass ich geliebt bin, dass mein Leben einen Sinn hat? Rufen wir Paulus nochmal in unsere Erinnerung auf, der einen Spannungsbogen aufbaut. Er schreibt dort weiter, die Liebe freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Interessant, dass Paulus der Ungerechtigkeit die Wahrheit gegenüberstellt. Und mit der Wahrheit ist das ja so eine Sache. Oft habe ich den Eindruck, dass es darum geht, welche Version der Wahrheit gilt, welche Wahrheit sich durchsetzt, wer die Macht hat, die für ihn günstigste Version zu platzieren. Vor einigen Jahren wurde der Ablauf der Gottesdienste geändert, die jetzt noch bis Mai gelten. Und es gab sehr große Diskussionen. Für diejenigen, die die neuen Regelungen noch nicht parat haben, fragt doch bitte nach dem Gottesdienst bei jemand aus dem KV nach. Als ich mich an diese Diskussion erinnert habe, ist mir wieder eingefallen, dass ich damals die Diskussion als zum Teil sehr unschön empfunden habe. Es wurde häufig diskutiert, wie muss der Gottesdienst sein, dass ich mich wohlfühle, dass meine Lieder gesungen werden. Englisch, Deutsch, modern, Orgel, mit Orgel, ohne Orgel, Gesangsbuch oder nicht. Wie soll der Gottesdienst sein, dass es mir gut gefällt, dass es mir gut geht? Es ist berechtigt, dass unsere Ansprüche, dass ihnen Stellenwert zukommt. Aber wo war die Stimme derer, die nicht hier sind, die etwas von einem Gottesdienst erwarten, aber heute nicht hier sind, damals nicht da waren, heute nicht da waren? Wer ist die Stimme derer, die keine Stimme haben? Aus ökonomischer und demokratischer Sicht kann man gut argumentieren, wo die größten Interessen sind, die größte Nachfrage, das bedienen wir. Nachvollziehbar, aber aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Weder aus ökonomischer, schon gar nicht aus geistlicher Sicht. Manuel hat in seiner Predigt Ungerechtigkeit in dieser Welt in den Vordergrund gestellt und uns sehr anschaulich Missstände vor Augen geführt. Er hat uns deutlich gemacht, dass wir Verantwortung tragen. Sicherlich, es gibt Probleme, große Probleme. Aber ich bin ein kleines Licht, meine Wirkung ist sehr klein und begrenzt. Das mag sein, aber die Verantwortung bleibt. Er hat ein Heft empfohlen und daraus möchte ich etwas vorlesen. Unter häuslicher Gewalt wird die Gewaltanwendung in Ehe- und Partnerbeziehungen verstanden. Sie umfasst Drohungen, Beleidigungen, Demütigungen, Erniedrigungen, ebenso wie Schläge, Tritte, Vergewaltigungen, bis hin zum Mord und Totschlag. Jede dritte Frau wird in ihrem Leben einmal vergewaltigt, geschlagen, zum Sex gezwungen oder auf andere Weise misshandelt. 2 von 5 Frauen in Deutschland haben in ihrem Leben sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt. In rund 400 Frauenhäusern in Deutschland suchen etwa 40.000 bis 45.000 Frauen mit ihren Kindern jährlich Schutz. Häusliche Gewalt ist gemäß einer vom Europarat zitierten Statistik die Hauptursache für den Tod oder die Gesundheitsschädigung bei Frauen zwischen 16 und 44 Jahren und rangiert damit noch vor Krebs oder Verkehrsunfällen. 275 Millionen Kinder sind weltweit von häuslicher Gewalt betroffen. Allein in Österreich sind es 82.000 Kinder. Seine Worte treffen sie wie Messerstiche. Schmutzige Worte, grob und lieblos. Worte, die ihr den Atem rauben. Schlimmer als Fausthiebe, sie ist fassungslos. Fassungslos über seine Bosheit, seine Grausamkeit. Fassungslos, weil es morgen keine Anzeichen mehr davon geben wird, dass er ein Monster ist. Morgen wird er wieder genauso aussehen wie der Mann, den sie einst heiratete. Der Mann, den sie liebt. Sie ist deine Nachbarin. Egal, welche Sprache du sprichst oder wo du lebst, in einem Haus in Peru, einer Eigentumswohnung in Obertshausen oder einer Hütte in einem nordafrikanischen Dorf. Du sprichst mit ihr beim Einkaufen. Eure Kinder spielen zusammen. Ihr wohnt in derselben Straße. Sie ist Hausfrau und ihr Ehemann schlägt sie, zerstört ihre Gesundheit und bricht ihren Lebensmut. Oh, wie er ausholt und zuschlägt, bis sie blutet. Ihre Muskeln erlahmen und ihre Knochen brechen. Sie erträgt jeden Schlag, weil ihr Mann zu viel trinkt, einen schlechten Tag bei der Arbeit hatte, weil sie ihn davon abhalten möchte, die Kinder zu schlagen, weil sie ihn, egal wie sehr sie sich abmüht, nicht befriedigen kann. Du wirst die Blutergüsse und Schwellungen nicht sehen, die ihren ganzen Körper bedecken, Wunden, die sie meisterhaft verbirgt. Du weißt nicht, dass sie ihr wundervolles, langes Haar abschneiden ließ, um ihrem Ehemann weniger Gelegenheit zu geben, sie herumzuschleudern oder ihren Kopf auf den Boden gegen die Toilette oder die Wand zu schmettern. Du weißt nicht, wie sich ihr Magen zusammenzieht und ihr Atem stockt, wenn Männer in ihrer Nähe sind. Du weißt nicht, dass sie am liebsten schreien würde, toben, kämpfen, weil sie täglich um ihr eigenes Leben fürchten muss. Ein Wunsch quält sie, das Risiko einzugehen, mit ihren Kindern davonzulaufen, in eine Notaufnahme oder zur Polizei. Sie ist deine Nachbarin und in der Nacht weint sie, leidet und blutet. Eine Geschichte aus dieser Welt, aus Deutschland, aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Obertshausen, vielleicht aus unseren Rhein. Was macht das mit uns? Ralf hat sehr deutlich gemacht, dass wir auf einem Bein nicht stehen können. Er hat hier vorne gestanden und eine gewisse Zeit das ausgehalten. Jakobus schreibt, ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Ein gesunder Glaube ist verwurzelt in Jesus und engagiert bei den Menschen in seinem Umfeld. Bevor Jesus in den Himmel auffuhr, sagt er, darum geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Geht hin in diese Welt. Jesus ist immer hingegangen, zu den Armen, den Unterdrückten, den Verzweifelten, denen ohne Kraft und ohne Hoffnung. Beim Müllsammeln gestern sind wir auch hingegangen. Und je näher wir dran waren, je näher ich dran war, desto mehr Müll habe ich gesehen. Je näher ich an meinen Freunden, an meinen Bekannten, an meinen Nachbarn, an meinen Arbeitskollegen, an meinen Vereinskollegen dran bin, desto mehr sehe ich, was beschäftigt sie, was belastet sie, was treibt sie um. Was hält sie vielleicht gefangen? Vor Jahren hatten wir auch eine Initiative, die hieß Geht hin. Wir sind hinausgegangen nach Obertshausen. Wo gehen wir heute hin? Wo sehen wir hin? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ganz verschiedene. Mich macht das sehr betroffen. Anders als noch vor einigen Jahren. Mich bewegen solche Berichte und sie rühren mein Herz an. Aber was kann ich schon tun? In dieser Frage klingt meine eigene Antwort oft schon an. Ich bin unbedeutend, klein und schwach. Ich argumentiere, weshalb ich nicht anders kann. Ich fange an, meine eigene Entschuldigung einzuleiten. Wie kann ich aber auf das schauen, was ich tun kann? Auf die Möglichkeiten sehen? Als David vor dem Riesen Goliath stand, hat er sich gesagt, der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Bernd Oettinghaus hat vor einigen Jahren unsere Gemeindefreizeit begleitet und um einige Impulse bereichert. Impulse zum Hingehen, zum Liebe geben. Insbesondere im Blick auf Obertshausen und die Menschen, die hier leben. Er sprach davon, dass wir die Liebe Gottes in die Häuser hineinbeten können. Ich fragte mich danach, wie setze ich das um? Und auf dem Weg vom oder zum Bäcker, zum Joggen, beim Radfahren, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit, fing ich an zu beten für die Menschen und Familien in den Häusern, an denen ich vorbeifuhr, ging oder lief. Ich betete für Hoffnung, für Kraft, für Mut, für das Heute, den heutigen Tag zu schaffen. Und letzten Endes mit dieser vorbehaltlosen, unendlichen Liebe Gottes in Berührung zu kommen, in dieser Verbindung zu stehen und zu bleiben. Was ist passiert? Was ist passiert mit diesen Gebeten? Zwei Dinge haben mich ganz, ganz tief berührt. Gottes Liebe zu diesen Menschen, mir oft unbekannten Menschen, ist unendlich, vorbehaltslos. Und es gibt Hoffnungslosigkeit in diesen Häusern, Angst, Mutlosigkeit, Verzweiflung. Wie kann dieses beides aber zusammenkommen? Ist das jetzt romantischer Quatsch? Ich bin doch ein harter Kerl. Oder nicht mehr? Jetzt stehe ich hier und rede über Gefühle. Das hätte ich mir vor Jahren nicht im Traum vorgestellt. Und es begann damit, dass ich ein Gebet betete. Brich du mein Herz, was dein Herz bricht. Wie geht es uns, wenn wir an unsere Nachbarn denken? Menschen in den Vereinen, in denen wir sind, dem Kurs an der Volkshochschule, in der gemeinsamen Partei, im Job. Kennt ihr den Wunsch, dass Menschen sich öffnen und sich von Jesus die Lasten abnehmen lassen? Tiefe Freude, dass diese Menschen tiefe Freude empfinden, dauerhaften Frieden. Kurz bevor Jesus in den Himmel zurückging, sagte er, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Die Frage ist hier nicht, ob wir seine Zeugen sein werden. Wir werden seine Zeugen sein. Die Frage ist, ob wir gute oder schlechte Zeugen sind. Sind wir wahrhaftig und aufrichtig? Welches Vorzeichen steht vor unserem Zeugnis, vor meinem Zeugnis? Möchte ich Menschen zu Bekehrten machen oder zu Jüngern, zu Nachfolgern, zu Menschen, die aus der Verbindung zu Gott leben und so in der Lage sind, frei zu werden von Zwängen, von Angst, eventuell auch von Verfolgung und von Krankheit? Hans-Jörg Kümmling hat hier sehr beeindruckend erzählt, wie er in Asien von seiner Beziehung zu Gott weitergegeben hat. Dort wollte jemand sein Englisch aufbessern und er hat die Chance genutzt. Ganz einfach. Etwas, was in einem asiatischen Fastfood-Lokal passiert, kann das auch hier bei uns passieren? Immerhin telefonieren wir auch mit denselben Mobiltelefonen. Übersetzt auf unsere Situation heißt Apostelgeschichte 1, Vers 8 vielleicht: Ihr werdet meine Zeugen sein in Obertshausen, im Rhein-Main-Gebiet, in Deutschland und bis an die Enden der Welt. Oft sind wir am Ende der Welt vertreten. Wir unterstützen einige Missionare und geben viel von unserem Geld für deren Dienst. Auch hier investieren wir einiges an Zeit, Kraft und Geld. Manchmal habe ich den Eindruck, ich kann mich freikaufen von dem Auftrag Gottes. Ich gebe gerne, ich organisiere gerne, wir geben gerne, wir organisieren gerne, wir machen und wir tun. Mit welchem Vorzeichen? Ein kleiner Exkurs, ein kleiner Zeitsprung, ein paar tausend Jahre zurück. Das Volk Israel war ausgezogen und in das gelobte Land eingezogen. Endlich da, endlich angekommen. Jetzt ist alles vorbei. Aber dem war nicht so. Das Land war noch besetzt. Und auch wenn Gott auf ihrer Seite war, mussten sie doch das Land einnehmen. Das war eine harte und kraftvolle Aufgabe, die Jahre dauerte und letztlich nie vollendet wurde. Als Josua, der das Volk Israel nach Moses Tod in das gelobte Land führte, seinem Eigentod nahe war, sprach in einer meisterhaften Rede zum Volk Israel. Müsst ihr unbedingt zu Hause nachlesen, die letzten ein, zwei Kapitel im Buch Josua. Das Volk war müde geworden. Es hatte Gott aus den Augen verloren. Und teilweise die Götter der Bewohner von Kanaan zu ihren eigenen gemacht. In einer flammenden Rede sagte Josua am Ende: Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrat dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Ich aber und meine Familie, wir jedenfalls, wollen dem Herrn dienen. Wofür entscheidet ihr euch? Mit welchem Vorzeichen dienen wir wem? Sehr Ähnliches finden wir in der Bergpredigt, als Jesus sagt: Denn wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Und niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Versteht mich bitte richtig. Mir geht es nicht darum, einen neuen Dienst aufzulegen, etwas Neues ins Leben zu rufen, mehr zu dienen, mehr zu leisten, mehr zu geben, mehr zu investieren. Mir geht es um das Vorzeichen. Es geht auch nicht darum, zu warten, bis die Gemeindeleitung etwas entscheidet oder tut oder eine Richtung vorgibt. Jeder von uns, der sich Christ nennt, Freund Jesus nennt, ist gefordert, das Vorzeichen der Liebe unter seinem Zeugnis sein zu tun. In der 24-7-Gebetswoche hatten wir die Überschrift Suche der Stadt Bestes. Und ich bin überzeugt, dass Gottes Zusagen nach Frieden, nach Hoffnung, nach einem erfüllten Leben auch für Obertshausen gilt. Dass Jesus das Licht in unserer Dunkelheit ist. Dass Gott der Herr für die Menschen in unserer Stadt ist. Der, der Hoffnung für die Hoffnungslosen ist. Er den ruhelosen Frieden gibt. Und er möchte uns dazu gebrauchen. Wir sind seine Zeugen. Lasst uns gute Zeugen sein. Große Ereignisse warten auf uns. Das hat Jesus gesagt. Er sagte: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Manchmal ist es anstrengend, sich für Liebe zu entscheiden. Dann, wenn Menschen anders sind. Anders, als ich es erwarte oder als ich bin. Zu lieben heißt, sich auf den anderen einzustellen, einzulassen, die Welt aus ihrer, aus seinen Augen zu sehen, mit ihren Ohren zu hören. Weshalb, denke ich mir manchmal, hast du dich dafür entschieden? Weshalb hast du dich entschieden, eine Extrameile zu gehen? Weil es sich lohnt. Weil Beziehungen heil werden. Weil Menschen das Wesen Jesu entdecken. Weil ich miterlebe, dass sie froh werden, dass Leben lebenswert wird, dass es lebendig wird. Wir hören jetzt gleich ein Lied und sehen eine Fotokollage dazu. Das Lied hat einen englischen Text, der ist sehr einfach, aber ich möchte gerne die Übersetzung vorlesen. Da geht es darum, dass Gott dieser Stadt ist. Du bist der König dieser Menschen, du bist der Herr dieses Landes. Du bist das Licht in dieser Dunkelheit. Du bist die Hoffnung der Hoffnungslosen, du bist der Frieden für die Ruhelosen. Niemand ist wie unser Gott. Größere Ereignisse müssen noch kommen und Größeres soll noch in dieser Stadt geschehen. Wofür entscheidet ihr euch?